Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast. Mein Name ist Georg Nolte und ich sitze hier im Hamburger Google Office zusammen mit einem Creator, den ich schon lange, lange verfolge und der hier heute zu Besuch ist, weil er das Creator Collective besucht, wo 50 Creator zusammen in einem Raum sind und sich austauschen. Ich freue mich sehr, dass er neben mir sitzt. Herzlich willkommen, Alexander Prinz vom Kanal Der Dunkle Parabelritter.
Hallöchen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und dass ich vorher auch so ein wundervolles Franzbrötchen und so ein tolles Fischbrötchen bekommen habe. Das Fischbrötchen ganz vorerst, das war einfach ganz, ganz, ganz lecker. Also vielen lieben Dank für die Einladung.
Stimmt, habe ich gesehen eben, dass du da reingelangt hast. Also dann scheint es deinen Geschmack getroffen zu haben, das freut mich.
Auf jeden Fall, na, wenn man in Hamburg ist, dann muss man sich auch ein bisschen den hiesigen Gepflogenheiten anpassen.
Du lebst und arbeitest von Halle in der Saale, stimmt das?
Ja, ne? In der Saale glücklicherweise nicht, noch ist es an der Saale, ist aber tatsächlich auch eine Hansestadt. Ja? Also das hat Hamburg mit Halle gemein, auch wenn es nur eine Fluss-Hansestadt gewesen
Schön. Ist. Wir müssen den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal ganz kurz erklären, für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, was wahrscheinlich gar keiner ist, aber.
Das bezweifle ich stark. Ist doch ein sehr spezifischer Content für Menschen, die eigentlich gar nicht so viel auf Social Media unterwegs sind, würde ich sagen. Ist meine persönliche Einschätzung. Aber ich möchte dich da jetzt überhaupt nicht, dass du dann die Lulu bist danach, wie die jungen Menschen so sagen.
Ja, lass uns das auch auf jeden Fall mal kurz erklären. Was machst du auf YouTube und seit wann?
Ich habe 2012 schon angefangen, also ich bin fast 12 Jahre dabei, ursprünglich mit, ich sag mal, Comedy-Inhalt. Es war nicht lustig, aber ich habe zumindest versucht, lustig zu sein. Und
Lass mich zurückrechnen, dann warst du 18 Jahre alt.
Noch 17, okay. Genau. Und das war noch vor meinem Abi, also 11. Klasse war ich da unterwegs und ich kam vom Dorf. Und da gab es einfach bis 2010 kein DSL. Also mein persönliches YouTube-Game, das ich selber Konsument war, fing erst so 2010, 2011 an überhaupt. Und dann habe ich dann gleich gemerkt, boah, irgendwie ist das geil. Das ist so ein schöner Vibe. Die Leute haben hier Spaß, die sind kreativ, arbeiten miteinander. Und ich wollte da selber Teil davon werden. Habe damals Iblali und damals noch Lord Abaddon auf einem Festival getroffen und habe gesagt, ey, das sind ja richtige Menschen. Die sind so wie ich. Ich kann das auch machen. Ich kann auch mal so ein Video ins Netz stellen, wieso das nicht mal probieren, und hab's dann mal probiert und hab dann ein lustiges Video gemacht, das haben dann 250 Leute gesehen, also das war dann schon so ein, weiß ich nicht, ein Drittel der Schule so gerechnet, ich dachte so, das ist ja krass, also so ein Selbstwirksamkeitsgefühl bekommen dadurch und hab dann einfach weitergemacht, so die laufenden Jahre, die gingen dann so ins Land und irgendwann habe ich angefangen so einen musikjournalistischen Kram zu machen, so im Rock- und Metal-Bereich,
Festival, Metal, ne?
Genau, Festival- Viel Wacken. Ich durfte sogar mal Wacken moderieren, die Corona-Version 2021, das war so der Höhepunkt. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen reingearbeitet, reingefuchst, weil ich einfach großer Metal-Fan bin und sich das dann irgendwie ergeben hat und diese Nische einfach leer war. Es kam dann halt so, wie das bei YouTube manchmal so ist. Ne? Man kommt da hin und denkt sich, ich will eigentlich was rausfinden über ein Thema. Ach, da gibt es gar keine Videos zu, dann mache ich selber Videos. So passiert das ja vielen Creatern. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann kam Corona, dann gab es dann wenig Live-Material, über das man sprechen konnte, aber sehr viel politische Statements und Gedanken. Und dementsprechend bin ich dann irgendwie auch so ein bisschen in diese politische und gesellschaftliche Richtung gerutscht. Und jetzt ist das eigentlich mein täglich Brot.
Genau, aber die Biografie, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ich hatte gesagt, ich bin geschwätzig. Das Ganze muss mich unterbrechen.
Ich versuche das. Ich wollte nur kurz mal etwas vorlesen, was auf deinem Kanal steht, in der Beschreibung: Krach, Kultur, Kritik. Also du hast eben gesagt, du bist dann in die gesellschaftliche Richtung gegangen, weil die Debatten rund um die Pandemie dich dazu angeregt haben, schätze ich mal. Mhm. Also was, wenn man jetzt auch auf die Videos guckt, die am meisten bei dir angeschaut werden, dann ist es die Debatte, ne? die du aufnimmst und dann führst.
Es ist im Endeffekt eine Diskursanalyse. Also ich schaue mir an, welche Positionen existieren in einer Debatte, was sind deren Standpunkte, wo kommt das her und wo sind vielleicht Denkansätze, die man der jeweiligen Seite mitgeben kann, dass sie sozusagen ihre Perspektive erweitern. Und am Ende ist es in medias res, ich versuche irgendwo die Mitte zu finden und den Common Ground, den Ausgleich zu schaffen. Ja, also dass man eben diese beiden Extrempositionen irgendwie abholt und sagt, pass mal auf, wir wollen alle dasselbe, wir wollen irgendwie was Gutes für die Gesellschaft leisten und was Gutes für unsere Mitmenschen leisten und unsere Vorstellung davon, wie das zu erreichen ist, die mögen unterschiedlicher Natur sein, aber am Ende hat jeder so ein Stück weit vielleicht recht oder einen Ansatz, über den es auch für die Gegenseite nützlich ist, mal nachzudenken und dass man vielleicht mal diese Scheuklappen aufmacht und sich auch mal in diese Gegenposition begibt, die man grundsätzlich ablehnt, und am Ende des Videos ist dann meistens so eine Zusammenführung, dass man sagt, so, pass mal auf, das haben wir jetzt sozusagen rausgefunden, der Part und der Part sind interessant, vielleicht könnt ihr da nochmal gemeinsam über die Mitte davon euch einig werden. So.
Kannst du mir kurz erklären, wie kommst du denn zu einem Thema? Also nehmen wir mal das Beispiel Anzeigenhauptmeister. Das Video hat dann wieder einen ganz besonderen Ansatz. Also wie findest du das Thema? Wie recherchierst du dann daran oder davor? Und wie lange braucht es das Video dann fertig zu machen?
Das ist ein spezielles Thema, der Anzeigenhauptmeister. Der hat mich deswegen auch so ein bisschen getriggert, weil er ja aus Sachsen-Anhalt kommt. Ich komme ja auch aus Sachsen-Anhalt. Es gibt relativ wenige Stories, die tatsächlich in Sachsen-Anhalt passieren. Und in diesem spezifischen Part, in diesem spezifischen Thema hatte ich jetzt auch schon so Gefühle an ein Thema, das viele Jahre zurückliegt. Ich habe mich da so ein bisschen an das Drachenlord-Thema erinnert gefühlt. Und das ist ja uns allen auf YouTube so ein bisschen entglitten und ist in eine Richtung abgedriftet, die sehr, sehr unschön ist. Und ich habe da schon so Anzeichen gesehen und dachte mir, ich habe beispielsweise meine Staatsexamensarbeit war über Cybermobbing. Ich habe mich also viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und diese Mechanismen, wie Menschen am Ende sozusagen zu einer Opferfigur, zu so einer Lolkau, wie man so schön sagt, werden könnten, und habe das da gesehen und dachte mir, ich muss über dieses Thema sprechen, auch wenn es jetzt vielleicht großgesellschaftlich gesehen erstmal nicht so relevant wirkt, wie beispielsweise diese Kalifat-Demos, die wir jetzt in Hamburg hatten und da großer politischer und religiöser Diskurs jetzt entstanden ist, weil man ja erstmal denkt, das ist eine Person, ja, wen interessiert das, irgendwie ein bisschen Roffel, Loll, ne? Aber dahinter steckt natürlich auch eine Kultur des Umgangs miteinander im Internet, auch eine Kritik an Presse im Endeffekt. Ja? Also wie wird es medial aufbereitet, dieses Phänomen? Und ich finde gerade diese, so ein Korrektiv darzustellen gegenüber der medialen Ausformung von Themen, das möchte ich auch ganz gerne tun. Also, dass man vielleicht mal so ein Gegengewicht hat gegen ein Spiegel TV in diesem Sinne beispielsweise, dass man sagt, okay, das mag für euch jetzt irgendwie gerade schlüssig und lustig und cool gewesen sein, aber rein journalistisch gesehen, sollten wir hier über so ein paar Sachen reden. Also, wenn ich ein großes mediales Thema sehe und mir denke, hier wird gerade einiges falsch gemacht, es kommt was Falsches rüber, die Leute werden irgendwie emotional in eine falsche Richtung geschubst oder instrumentalisiert vielleicht sogar, dann muss ich mal kurz meinen Finger heben und sagen, so einfach ist es leider nicht.
Also, bist du dann auch ein Journalist?
Das würde ich so nicht sagen, nein. Also ich sehe das als Kommunikation, weil im Endeffekt arbeite ich, die Grundlage meiner Arbeit sind Werke von Journalisten und Journalistinnen, die nehme ich, viele Werke von denen, nehme da die Exzerpte davon, füge das zusammen, baue da sozusagen dann den so ein Konvolut an Quellen, aus denen ich dann sozusagen versuche, die neutrale Mitte zu finden, was natürlich allein durch die Auswahl des Themas schon ein kleines bisschen subjektiv ist. Also die komplette Objektivität gibt es gar nicht. Aber ich versuche da irgendwo so die Mitte und die Erkenntnisgrundlage zu finden. Und natürlich die Themenauswahl ist subjektiv, aber das Ergebnis am Ende hoffentlich so gut es geht, befreit von meiner eigenen persönlichen Meinung.
Und du bist jetzt hochgeschnellt auf 590.000 Abonnenten auf deinem Hauptkanal, Dunkler Parabelritter.
Ja, es tropft so. Also es ist ja kein Schnellen, sage ich mal. Ne? Es läuft ja so sukzessive.
Ja gut, also du bist gewachsen, stetig, durch immer weiter regelmäßigen Content. Wie gesagt, mit diesen Themen, die auch ja in der Debattenkultur verankert sind. Du hast den zweiten Kanal, Alexander Prinz, den du auch noch betreibst. Wenn du jetzt mal schaust, wo geht die Reise hin? Also was möchtest du da noch erreichen? Also du hast ja quasi zu den großen Debattenthemen, du hast auch viele Videos rund um die AfD jetzt gemacht. Nochmal zur Auswahl. Wie legst du dann fest, wie viele Videos zu einem Thema kommen? Ist das dann nur eins? Bei manchen sind es drei. Also das würde mich auch nochmal interessieren.
Also ist jetzt nicht, also tatsächlich die Menge an AfD-Videos aktuell ist natürlich auch davon abhängig, welche Diskurse oder Debatten aktuell im Land geführt werden. Und natürlich ist das heiße Thema Anfang des Jahres gewesen mit dem Bericht von Korrektiv beispielsweise, mit der Instrumentalisierung von Bauernprotesten, mit dem Aufdecken jetzt dieser Spionageaffäre, wie auch immer, ist ja jetzt noch nicht klar, was da dahinter steckt. Also es gab viele Themen, die im Zuge der Wahlen, die auf uns zukommen, jetzt auch AfD-lastig waren, sage ich mal. Mhm. Und ich muss mich natürlich nach dem richten, was aktuell diskutiert wird und was im Raum steht. Beschäftige mich auch mit Themen, die so allgemeiner Natur sind. Beispielsweise habe ich mal was gemacht, ein Video mit dem Titel Bist du schon Unterschicht? Wo es sozusagen um Vermögensverteilung geht, mhm. mit dem Klischee aufräumt, dass man überall liest, ab so und so viel Einkommen bist du Mittelschicht und so weiter. Es gibt keine Mittelschicht und Einkommen spielt da überhaupt keine Rolle. Das verzerrt das ganze Bild. Es gibt quasi die für ihren Unterhalt arbeiten und die besitzende Klasse. Jetzt gehen wir schon fast wieder in Marxismus rein, aber also es sind immer so ein paar Gedankenanstöße, die so zu den Überthemen sozusagen auch so allgemein gültig sind. Ich habe was über die Überalterung in ländlichen Gebieten beispielsweise letztens was gemacht. Ich habe über Körperwahrnehmung habe ich auch schon gesprochen. Also die Themen, von denen ich denke, dass sie rein gesellschaftlich vielleicht nochmal mit einem anderen Twist oder mit einem anderen Blickwinkel betrachtet werden sollten oder die vielleicht in der Gesamtdebatte noch nicht so eine große Rolle spielen, wie sie eigentlich sollten. Also manchmal ist es so, ich habe ein Thema, mache darüber ein Video und merke dann, und das sollten wir jetzt nochmal konkret an diesem Beispiel ausformen, um dann allgemeingültigen Blickwinkel noch auf so ein Thema zu haben.
Denkst du dir das alleine aus oder hast du ein Team hinter dir?
Ich habe jetzt tatsächlich seit einem Jahr habe ich einen Redakteur, mit dem ich, den ich fest angestellt habe, der dann jetzt sozusagen von mir im Laufe der letzten Monate so ein bisschen eingearbeitet worden ist. Der ist vor allen Dingen so in dem Bereich der, ich habe noch so einen dritten Kanal, Eisberg heißt der, da beschäftige ich mich mit dem Debunken von Verschwörungsmythen, so ein bisschen mein Hobby, sage ich mal. Da schreibt er viel und auch für den Zweitkanal. Hauptkanal war bisher vor allen Dingen meine Ägide und jetzt bin ich Anfang des Jahres zu Funk übergewechselt und jetzt habe ich sozusagen mit diesem öffentlich-rechtlichen Auftrag, der natürlich nochmal große Schippe an Verantwortung oben drauf legt, habe ich jetzt angefangen, mir ein richtiges Redaktionsteam aufzubauen, das quasi eine Produktionsfirma gegründet, um das jetzt alles auch, abzusichern, dass das auch wirklich dem professionellen Anspruch genügt, den man jetzt auch von außen an mich haben kann.
Und wie viele Leute sind das dann im Team?
Also jetzt in der Redaktion selbst sind es dann jetzt 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Es ist tatsächlich auch notwendig, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber es gibt ja auch sehr viel bürokratischen Aufwand. Mhm. Man muss beispielsweise sehr detaillierte Listen schreiben, wo man jede Quelle nachweist und mit Timecode und so versieht. Also du kannst nicht einfach ein Video schneiden und dann abgeben. Jeder kleine Schnitt ist sozusagen, muss ich Rechenschaft ablegen sozusagen darüber. Vielleicht jetzt nicht jeden Schnitt, aber jede Einblendung und jede Passage, die ich schreibe, muss ich mit Quellen belegen. Und das ist ein Prozess, der natürlich sehr viel mehr Arbeit erfordert, als er vorher erfordert hat.
YouTube ist ja eine offene Plattform. Das heißt, solange man innerhalb der Guidelines sich verhält, kann man seine Meinung frei äußern. Gerade bei dir jetzt, bei der Debattenkultur, an der du ja sehr rege teilnimmst, wie wichtig ist das für dich, dass du diese offene Plattform hast?
Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass das für mich so ein Gamechanger war, als ich dann mit 17 Jahren angefangen habe, was auf YouTube zu machen. Und das war eine Connection zur Welt irgendwie. Also man saß auf seinem Dorf und hatte einfach irgendwie kein Selbstwirksamkeitsgefühl. Und durch YouTube habe ich das bekommen. Also ich habe eine Stimme bekommen, ich habe eine Möglichkeit bekommen, auf einen Diskurs auch Einfluss zu haben. Keine Ahnung, ob ich den wirklich habe oder wie groß der ist. Ja, das merkt man ja dann tatsächlich als Creator selber nicht so richtig. Und ich sage immer so ein bisschen von Star Wars abgewandelt, Spider-Man abgewandelt, ne? Aus großer Reichweite erfolgt große Verantwortung, so von Onkel Ben. Und ich versuche das eben in meiner Arbeit auch umzusetzen. Also, dass ich eben nicht nur meine Meinung rausposaune, weil klar, meine Meinung spielt auch eine Rolle und die füge ich auch in die Videos mit ein, aber ich kennzeichne die, damit ganz klar ist, okay, hier kommen wir vom Faktualen zum Meinungspart. Und um deine Frage zu beantworten, ich finde YouTube als Tool einfach auch nach wie vor ganz, ganz zentral wichtig für einen demokratischen Diskurs, für unsere Gesellschaft, für auch das Anschließen von Räumen, die nicht städtisch sind, die nicht einen direkten Zugang zu meinungsbildenden Foren haben oder so, oder die von der Perspektive auf das Leben und auf die Gesellschaft nochmal eine andere sind als eben die großstädtische Bubble. Wir haben das ja jahrelang gesehen bei vielen Funkkanälen, sowas wie Steuerung F oder Y-Kollektiv. Da gibt es auch mittlerweile Studien, dazu, wie krass städtisch und vor allen Dingen westdeutsch diese Perspektive war. Und jetzt im Sinne Ostdeutschlands, muss ich ja auch so ein bisschen sagen, das ist ja ein bisschen mein Steckenpferd wegen meiner Herkunft, dass ich da quasi die Stimme so ein bisschen sein kann für einige hoffentlich, das ist toll und das wäre ohne YouTube nicht möglich. So, also ich bin sehr froh, dass es das gibt und dass wir hier auch die Möglichkeit haben, alles so zu sagen, wie wir das wollen, außer es hat irgendeinen sexuellen Hintergrund. Das ist ein bisschen was, wo ich sage, ich würde schon gerne mehr fluchen. So, ja, also.
Ja, es ist.
Wenn ich mir die Welt angucke, ich meine, man muss einfach mehr fluchen, je mehr man sich mit den Dingen beschäftigt. Aber.
Ja, wir müssen bestimmte Hausregeln halt eben einsetzen und die haben eine bestimmte Grenze. Und die sind dann manchmal eher ein bisschen strenger.
Weißt du, was das Skurrilste war, was ich erlebt habe? Ich habe mal das Wort Bubatz verwendet und es hat mir quasi Boobs angestrichen und dann war mein Video demonetarisiert, ne? Ja.
Das ist eben, Nacktheit ist bei uns sehr, sehr hart begrenzt. Lass uns nochmal kurz auf die Metaebene gehen. Europawahl ist bald, Superwahljahr mit vielen Wahlen in verschiedensten Ländern, aber auch in drei Landtagswahlen in Deutschland. Man kann jetzt ab 16 wählen bei der Europawahl. Sind dir solche Themen auch wichtig rüberzubringen? Du hast eben Demokratisierung oder Demokratiesicherung auch erwähnt. Ist dir das ein Anliegen? Ist dir das wichtig, dass du da einen Beitrag in der Gesellschaft leistest?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch meine Queste. Wir haben sehr viele Populisten, die diese Plattform auch nutzen können, wo ich mir dann tatsächlich auch wünschen würde, dass man da irgendwelche Mittel hätte, mit Faktenchecks irgendwie gegenzuhalten. Und solange es diese Mittel nicht gibt und diese Möglichkeiten nicht gibt, dass man, also dass klar wird, dass es jetzt ein Beitrag beispielsweise, wo Fakten verdreht werden oder so, solange es diese Tools nicht gibt, mache ich es mir schon ein bisschen zur Aufgabe, solche Sachen zu entlarven. Ja, sei es irgendwelche populären Podcasts, die viel zu lange unhinterfragt geblieben sind, oder sei es einen Politiker.
Sprichst du das Beispiel Horst und Hopfer?
Genau, richtig. Ganz
hast du ein Video dazu gemacht.
Ganz konkret habe ich dazu mal ein Video gemacht und das haben auch viele gesehen und kommentiert, dass sie jetzt zum ersten Mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben und da auch ihnen sozusagen klar geworden ist, dass sie es irgendwie unterschätzt haben, was da an problematischen Zusammenhängen beispielsweise hergestellt werden, was da für Symbole verwendet werden. Und es braucht eben auch diese Faktenchecks und diese Beiträge, Dinge, die sehr schnell mit einer hohen Frequenz rausgeballert werden können von Populisten, auch mal, also dass man da dagegen hält. Und es ist natürlich viel anstrengender, als einfach irgendwelche Behauptungen rauszuhauen. Aber irgendwer muss es ja machen. So, ne? Und ich bin sehr dankbar, dass mit meiner Reichweite ich offensichtlich echt hunderttausende Leute erreiche mit faktualem Inhalt. Also gerade politischer, faktualer Inhalt zu teilweise echt komplizierten und echt langweiligen Themen, muss ich teilweise sagen. Hätte ich niemals gedacht, dass das möglich ist, dass YouTube das. Ich meine, ich bin seit 2012 dabei. Wir wissen, wie YouTube 2010, 2012, wie das da war. Also ich bin auch wirklich glücklich, dass sich YouTube so professionalisiert hat in Deutschland und auch so erwachsen geworden ist irgendwie. Ne? Und dass man sowas mit Leuten besprechen und klären kann und dass man diese Basis da hat.
Es gab letzte Woche in Berlin im Google Office einen Diskussionsabend rund um die Wahlen. Was wir zum Beispiel machen, aber es waren auch gestandene Politiker, die dort diskutiert haben, wie die Lösung aussehen kann von der Lage, die du gerade ansprichst, Populismus und so weiter. Was ist denn deine persönliche Meinung oder dein Ansatz? Wie kann man das lösen?
Kannst du das konkretisieren? Also was jetzt lösen Populismus auf YouTube? Oder?
Also es ist zum Beispiel allgemein im Internet und in den Medien, dass man, wir machen bestimmte Maßnahmen, um zu fördern, dass die User mit dem richtigen Content verbunden werden. Aber wir haben eben das Thema offene Plattform angesprochen und dass wir Hausregeln haben und wenn man die nicht bricht, ist es nach wie vor eine offene Plattform.
Korrekt. So, und das ist auch wichtig.
Genau. Und es gibt verschiedene Kooperationen, die wir auch unter anderem von Google aus mit Korrektiv machen. Aber es ist eben so, dass auch auf diesem Abend diskutiert wurde, dass es keine auf dem Blatt daliegende Lösung gibt, um das Problem perfekt zu lösen.
Ja. Also ich habe gerade die Faktenchecks schon angesprochen. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, es ist wichtig, dass auch populistische Personen die Möglichkeit haben, diese Plattform zu nutzen und dass diese auch ihre Inhalte verbreiten können, weil das gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Also das muss eine Demokratie aushalten, das muss eine Gesellschaft aushalten. Und wenn wir das cutten würden, wenn wir da irgendwie den Flaschenhals enger machen würden, ich glaube, das wäre für uns als Gesellschaft nicht gut. Was ich begrüßen würde, wäre, dass es eben Disclaimer gibt. Es gibt beispielsweise bei Verschwörungstheorien gibt es Disclaimer, hier QAnon beispielsweise, dann ist ein Wikipedia-Link gleich Infoboxen, drunter. Ne? Genau, Infoboxen die, drunter, das ist schon ziemlich gut, auch wenn ich immer da einen draufkriege, obwohl ich ja eigentlich auch kritisch drüber berichte, aber lieber einmal mehr mit einem Holzknüppel draufgehauen, damit die Leute erkennen, dass es hier wirklich um Schwachsinn geht.
Also es gibt auch jetzt im Zuge der Wahlen, muss ich kurz dazu sagen, Informationspanel links und rechts von den Videos, wenn man zum Thema Wahlen sucht, von verlässlichen Nachrichtenquellen auf Deutsch gesagt.
Ja. Aber wie definiert man eine verlässliche Nachrichtenquelle?
Ja, das ist ein Prozess, der würde jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann dir den Link in die Shownotes unten reinpacken, wie wir das machen. Da gibt es eine Helppage, kann ich gerne zur Verfügung stellen. Das ist eine Mischung aus dem Google News Algorithmus und aus externen Quellen. Aber das machen wir halt eben. Aber trotzdem ist es so, dass man die Sache auch ja nicht also noch weiterführen kann. Ja? Also man kann ja noch mehr machen. Und das ist halt eben, was mich mal interessiert, du, der in der Szene auch ist und der auch eben viel Feedback bekommt, wie du die Sache siehst, also wie du es
also machen wenn es jetzt meine ganz persönliche Perspektive ist. Ich bin großer Kritiker von sagen wir mal so kurzen Shorts und von auch TikTok-Inhalten, weil die Realität dort extrem runtergebrochen wird auf wenige Sekunden Emotionen. So, ich glaube, dass diese Form von Inhalt nicht gut ist für den demokratischen Diskurs. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, da können wir bitte diese komplette Form von Videos verbieten, wie ich es jetzt mir fühlen würde. Ne? Also ich bin jetzt nicht der als Regulativ jetzt hier irgendwie durchgreifen kann. Für mich ist diese Darstellung von Faktenchecks unterhalb oder am Rande, ich halte das für das wo man am weitesten gehen kann, glaube ich. Mehr kann man in dem Sinne nicht tun. Die Frage ist, was ist mit Creatern, die nachweislich in extremistischen Organisationen sind? Ob man da als Google oder YouTube oder wie auch immer eine Handhabe hat, da dann zu sagen, okay, nee, die Personen sind ausgeladen auf unseren Plattformen, also grundsätzlich ausgeladen, egal wie die sich nennen. Wenn ihre Stimme auftaucht oder ihr Gesicht auftaucht, dann war es das halt für den Kanal oder für dieses Video zumindest. Da, also kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Jurist, wie man damit umgeht, wäre jetzt so ein Gedanke, wie man vielleicht noch eine Schippe oben drauflegen kann oder das noch ein bisschen
kann ich ad hoc auch nicht sagen, aber
darstellen kann. Also einfach nur, weil du mich jetzt gefragt hast und ich noch nicht weiter gedacht habe als bis zu diesem Thema mit den Faktenchecks. Ich finde einfach Faktenchecks, die werden immer so als der heilige Gral in den Raum gestellt. Man muss aber auch sehen, in welchem Zusammenhang und in welchem Kontext die stattfinden. Beispielsweise, ich habe mich da für ein Video mal mit auseinandergesetzt. Ich war bei Hart aber fair zu Gast und das wurde linear. Knapp 2 Millionen Leute haben das linear gesehen. Der Faktencheck danach wurde auch auf YouTube, das weiß ich jetzt gar nicht, aber in der Mediathek zumindest hat er 20.000 Aufrufe gemacht. Das heißt, wenn da sich ein Politiker hinsetzt in diese Sendung und irgendeinen Quatsch erzählt, dann sehen das wie viel? 0,1% am Ende danach? Also ein Faktencheck muss in dem Moment stattfinden, wo die Fakten, die vermeintlichen Fakten gedroppt werden. Es muss widersprochen werden in dem Moment, wo es stattfindet. Und das heißt, wenn so ein Video auf YouTube hochgeladen wird, in dem schwerwiegende Verdrehung, antisemitische Symbole und so weiter verarbeitet werden, dann muss daneben diese Box stehen und sagen, das ist ein antisemitisches Motiv oder das könnte jetzt problematisch sein. Denk da mal drüber nach. Hier ist ein Link zu, wie erkennt man Verschwörungsmythen beispielsweise.
Genau, was hältst du denn von Medienerziehung? Also wir haben jetzt eben wieder eine Pre-Banking-Kampagne vor und da werden wir mit Partnern wie unter anderem German Dream, die dir vielleicht was sagt von diesen Tech-Hall, die ja in die Schulen gehen und dort Programme zur Demokratiesicherung machen. Also dass man früh genug bei den Schülerinnen und Schülern dafür Bewusstsein wirbt. Was hältst du denn davon?
Das ist das A und O. Also ohne entsprechende Medienbildung, vor allen Dingen Medienbildung, die auf Höhe der aktuellen Entwicklung ist. Ohne die werden wir es immer schwieriger haben, die Gesellschaft sozusagen informiert zu bekommen oder quasi auf einem Stand zu halten, dass sie sich nicht von Desinformationen krass ablenken lassen. Wenn man sich jetzt so Geschichten wie Sora anguckt, wo jetzt ja schon das erste Musikvideo komplett mit dieser KI entstanden ist und man am Ende in ein, zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr erkennen kann, ob dieses Video, was ich jetzt auf einer Plattform ja irgendwie gerade reingezogen habe, ob das mein Bundeskanzler ist oder ob das halt irgendwie von einem russischen Bot produziert worden ist. Das Problem an Medienbildung ist, da wird er auch immer als der heilige Gral dargestellt. Das Problem ist, du brauchst auf der einen Seite die Modernisierung des Systems, also des Bildungssystems per se. Da kannst du jetzt auch als Einzelunternehmen jetzt nicht irgendwie die Welt retten. Du brauchst erstmal eine fundamentale Verankerung von Medienbildung und pädagogischer Medienerziehung im Unterricht. Und das muss ein entscheidender Teil des Unterrichtsplans sein, also im Sinne von eigenes Fach, wenn wir bei so einem Schwachsinn wie Fächern bleiben, was ja überhaupt keinen Sinn mehr ergibt heutzutage, aber das ist ein anderes Thema. Es muss sowas sein wie Deutsch, weil wie Medien aufgenommen und verarbeitet werden, das ist unser Leben, das ist die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenseins. So, das muss verankert werden. Und das Problem ist, dass auch Lehrkräfte einfach nicht mehr up-to-date sind. Selbst wenn sie gerade aus der Uni kommen, kannst du komplett vergessen. Die Lehramtsausbildung hat mit der aktuellen medialen Situation rein gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Ich habe ja Lehramt studiert. Ich hatte das 2013, war das, glaube ich, da war der Film als Medium gerade akzeptiert im Lehrplan. Mhm. Es braucht ungefähr 10 Jahre, um ein Medium im Lehrplan zu verankern. Entschuldigung, wie schnell verändert sich denn unsere Mediengesellschaft innerhalb von 10 Jahren? Das ist ja insane.
Was wäre denn, wenn das jetzt nicht, also wenn Externe dieses Fach Medienkompetenz, ich spreche jetzt wieder mal German Dream, machen würden, ja, weil da eine andere Dynamik vielleicht dann drin ist, aber das muss ja auch trotzdem kontrolliert sein. Also was hältst du denn, wäre das eine Lösung? Also dass man das Fach quasi auslagert, geht sowas?
Es müsste halt einen ziemlich großen Umfang bekommen. Hm. Also es ist
skalierbar sein dann.
Also muss im Endeffekt ein regelmäßiges Fach werden, das wöchentlich stattfindet. Nicht mal.
Dann geht es ja nur Produktion über die Kultusministerkonferenz.
Richtig. Ne? Also es funktioniert nicht zu sagen, wir haben jetzt mal eine Woche. Also es hilft bestimmt, es hilft alles.
Teamwoche,
alles hilft. Ich weiß noch, wir hatten beispielsweise ganz zu Anfang in der 5., 6. Klasse hatten wir mal eine Themenwoche zum Thema Rechtsextremismus und so Symbole erkennen, Zusammenhänge. Das war natürlich super wichtig zu wissen. Du kommst ins Gymnasium und da gibt es dann halt natürlich immer mal irgendwelche Leute, die dich da influenzen wollen mit irgendwelchem Schwachsinn. Und dann zu erkennen, dass eine 18 beispielsweise ein rechter Code ist beispielsweise, das ist super wichtig.
Ja.
Und das natürlich viel lieber, als es gar nicht zu machen, aber ich glaube, es wird langfristig nicht reichen, mal so eine Woche zu machen. Es wird auch nicht reichen, nur die Schülerinnen und Schüler abzuholen, sondern auch die Lehrkräfte müssen permanent immer wieder angepasst werden auf den Stand, und zwar verpflichtend. Nicht einfach so, könnt ihr mal machen, sondern jedes Jahr muss es aktuelle Schulung geben.
Also wenn ich dich verstehe, es hat ja eine Revolution in den Medien stattgefunden. Ja. Die merkt man aber nicht an diesem Teil der Gesellschaft in den Schulen.
Null.
Es müsste dort, also du sagst,
Ich bin für einen radikalen Umbau des Bildungssystems. Radikal. Also davon, ich meine wirklich Abschaffen von Fächern rein grundsätzlich und das komplette System neu denken. Weil wir brauchen natürlich brauchen wir Allgemeinbildung, aber die Allgemeinbildung, wie wir sie anwenden und wie wir sie verwenden im Alltag und gesellschaftlich, ist doch komplett anders als vor 20 Jahren. Ja, dadurch, dass sozusagen unser Leben ja ausgelagert ist, zu einem Teil auch auf den digitalen Raum. Mhm. Und viel von dem, was wir erleben, connected ist und viel von unserem Wissen nicht mehr hier sein muss, sondern quasi direkt abgerufen wird von den Geräten. Das kann man finden, wie man möchte, aber man muss dieser Realität irgendwie mal hinterherlaufen. Und dementsprechend wäre ich erstmal fürs Abschaffen von Fächern. Ich wäre auch fürs Abschaffen von Noten tatsächlich, weil diese Form von einer Abprüfbarkeit von singulär abgefragtem Wissen auf Basis von irgendwelcher Leistungsabforderungsblätter, die mal von irgendeiner Konferenz da besprochen werden, einmal pro Jahr. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Das ist sowas von letztes Jahrhundert. Mhm. Und auf dieser Basis müssen wir es komplett neu denken. Wir müssen das systematische Denken als Grundlage dieses neuen Bildungssystems begreifen, das interkonnektive Denken und Lernen, dass alles sozusagen in Verbindung miteinander steht. Und da ist ein Grundstein davon, eben Medien Verarbeitung. Ja, also ich sage jetzt mal ganz grob.
Medienkommunikation und Verarbeitung.
Was sind Inhalte? Wie arbeite ich mit Inhalten? Wie beeinflussen mich Inhalte? Ne, also dass man die Sprache und das Verstehen von Messages allgemein als Grundlage erstmal nimmt. Nicht sagen, wir lernen jetzt Deutsch, sondern wir lernen kommunizieren. Und wie Kommunikation funktioniert, wie Zeichen funktionieren, wie Symbole funktionieren, wie wir sozusagen auf den verschiedenen Plattformen kommunizieren, wie Fehlkommunikation passiert, wie wir Fehlkommunikation, Desinformation, Misskommunikation und so, wie wir das erkennen. Mhm. Das sind auch alles nicht Zusammenhänge, die man in der Schule lernt.
Nee.
So, und hielte ich für grundlegend. Also dementsprechend habe ich ja für mich auch entschieden, Lehrer sein. Nee, komm,
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum bist du nicht Lehrer geworden?
Ich habe das ja während meines Studiums entwickelt und habe dann so die ersten Unterrichtspraktika gemacht und habe da gleich gemerkt, es gibt einfach Kollegen und Kolleginnen, die machen diese Schwellenpädagogik. Die haben seit 40 Jahren nichts mehr dazugelernt. Was soll das? Also das spiegelt ja unsere Gesellschaft nicht mehr wider. Wir haben ja, interessanter Fakt beispielsweise, diese Alterskohorten waren ja früher immer 20 Jahre. So, mittlerweile sind die Alterskohorten bei 5 Jahren. Und das wird sich, also quasi die einen selben zeitgeschichtlichen und kulturellen Rahmen erleben. Das sind jetzt nur noch 5 Jahreskohorten, die quasi miteinander was zu tun haben. Und dann ist es wieder komplett neu. Das ist also nur noch ein Viertel von dem, was vor einer Generation sozusagen wissenschaftlich als Standard begriffen wurde. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir uns fortentwickeln, müsste auch in der Schule ankommen. Aber diese ganzen Systeme, die um dieses Bildungssystem gebaut sind nach wie vor alt, starr, langsam. Und deswegen brauchen wir sich auch nicht wundern, warum es immer weniger Leute gibt, die Bock haben, wirklich in die Schulen zu gehen, weil sie auch begreifen, dass es eine krasse Disparität zwischen dem gibt, was es bräuchte und dem, was man überhaupt noch machen kann. Und das war für mich dann eigentlich auch der
Entscheidung. Machen das andere Länder anders? Hast du da was mitbekommen?
Also auf dem Stand, wie wir es eigentlich bräuchten, denke ich nicht, nee.
Okay. Und möchtest du mal irgendwie dich selber engagieren mit einer Initiative an Schulen zur Medienbildung?
Habe ich oft drüber nachgedacht, aber ich glaube eher, dass irgendwie sinnhaft ist, brauche ich mehr Vernetzung, mehr Bekanntheit, mehr Reichweite, mehr Geld. Also das ist ja eine Mammutaufgabe. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass man als Einzelunternehmen oder als Einzelperson da viel tun kann. Ich würde natürlich, wenn jemand zu mir kommt, Alex, hast du Bock, uns zu unterstützen? Da kommt jetzt eine krasse Initiative und dann passiert da richtig was. Wäre ich auf jeden Fall am Start.
Du warst doch damals bei uns auch mit am Start in den Schulen, oder?
Genau.
In der YouTube-Initiative.
Genau. Das, wie hieß das so gleich?
360 Grad gegen?
Nee.
Das
Hashtag. Da müssen wir
ich war noch nicht da. Kurz,
ja.
Ich war noch nicht da, aber es war auf jeden Fall.
Das ist ein paar Jahre her schon wieder. Ja,
2017, 2018.
Ja.
Und wie war das für dich da in der Schule?
Naja, das war halt dieses, okay, es passiert mal was, cool, brauchen wir gerade keinen Unterricht vorbereiten, dann machen die mal so einen Quatsch und dann ist wieder vorbei. Okay,
also es muss nachhaltiger
Absolut. Projektwochen sind nice to have, aber das reicht nicht.
Der dunkle Parabelritter heißt dein Kanal. Kannst du uns noch kurz erklären, wie es da zustande kam? Ja. Ich denke, es hat was mit der Schule zu tun.
Ja, es hat einen schulischen Kontext, ganz genau.
Und einem Dreieck.
Genau, ja, wir haben uns mit Tafelinstrumenten gekloppt in einer Freistunde.
Ah.
Genau, da war das Zeigestock war das Schwert und die Parabelschablone war das Schild.
Ah.
Genau, also es ist leider nicht so lyrisch, der Hintergrund. Das ist tatsächlich eher ein bisschen doof.
Und dann hast du deinen Kanal so genannt irgendwann?
Man brauchte einen Namen, ja. Und mir
Alex
hat keiner,
Prinz war zu langweilig, oder was?
Ich habe echt gedacht, dass das langweilig wäre, aber mittlerweile habe ich auch einen Kanal.
Ich wollte sagen, der Zweitkanal heißt ja so.
Jetzt geht's ja.
Okay.
Und, hat mir ja keiner gesagt, dass ich in 12 Jahren mal hier im Google-Gebäude in Hamburg mit dir, dem YouTube-Pressesprecher, ein intellektuelles Gespräch über Bildungspolitik und Populismus auf YouTube führen würde und dann so einen Namen habe. Ne? Also das ist natürlich.
Ja, ich glaube, wenn man ja einfach nur seinen Vornamen, Nachnamen, das ist ja bei vielen Creatern so, also ich hätte wahrscheinlich genauso wie du gehandelt auch, das ist dann
nicht genug. Dir wäre aber bestimmt was Cooleres eingefallen.
Ja, also ich finde es sehr griffig und allen Leuten ist das auch in der Szene ja ein Begriff. Also ich finde die Wahl sehr gut. Und du hast ja auch eine schöne Herleitung, passt doch. Du hast jetzt hier heute viele andere Creator getroffen. Was hast du mitgenommen und was ist so das Besondere gewesen heute für dich?
Also zweierlei. Zum einen das, was ich gerade auch schon erwähnt habe, dass wir auf YouTube einfach auch eine Erweiterung des Zielpublikums haben aufgrund des Alters. Ne? Also, dass wir einfach auch viele erwachsene Menschen jetzt mittlerweile haben, die YouTube nutzen, die YouTube quasi als das neue Fernsehen benutzen und dementsprechend auch viele Bereiche neu dazugekommen sind, in denen man kreativ unterwegs sein kann und wo man auch eine Zielaudience erreichen kann. Ich habe beispielsweise mit einem Schach-Creator gesprochen. Der,
The Big Greek, ja?
Genau, richtig. Okay. Fantastischer Typ. Und finde das toll, dass sowas funktioniert mittlerweile auf YouTube. Ne? Und das ist halt, was man nach außen mitkriegt, ist ja viel so dieses ganze Beef-Zeug. Ne? Und das,
aber Schach ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten auf YouTube. Also ist beeindruckend.
Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, als Dame Gambit rauskam damals, wie viele 100% plus der Verkauf von Schachbrettern hatte. Und
bist du einer, der sehr analytisch da angelegt ist, der auch in seinen Kanal reingeht und in die Analytics und sagt, oh Mensch, das Video lief gut? Oder bist du eher so, das ist mein Thema, das mache ich jetzt, das ist die Debatte?
Ich bin extrem zahlenkrank.
Okay.
Ja, also wir sitzen mittlerweile tatsächlich so die ersten Stunden dran und gucken uns an, wie ein Thumbnail funktioniert und wie so die Zugriffsrate dann da aussieht und entsprechend haben wir dann ändern wir vielleicht noch die Thumbnails oder den Titel. Also wir wissen mittlerweile ja auch alle, dass der Anfang irgendwie sehr wichtig ist, um da so ein bisschen den Schub reinzukriegen. Und über viele Jahre hat man ja auch so ein paar Tricks und Kniffe gelernt. Oder,
ja, ich habe gesehen, du hast schon so ein paar Videos mit die Zerstörung, Annalena Baerbock. Wie viele Videos davon sind? Also ist das so ein bisschen angelehnt an Rezos, die Zerstörung der CDU?
Das ist natürlich echt so ein bisschen das Problem, dass man im Schatten der Großen natürlich nichts Eigenes mehr machen kann. Es ist von der Anlage sicherlich ähnlich, weil man ja analytisch in ein Thema reingeht. Dieser Begriff ist halt dann einfach zum Selbstläufer geworden. Ne? Also die Leute die Leute wissen, was dann halt zu erwarten ist. Ich bin dann auf Exposed übergesprungen und das finde ich eigentlich besser, aber YouTube mag das nicht, weil Exposed was mit Nacktheit zu tun haben kann. Mhm. Und deswegen kann ich das Wort auch nicht mal verwenden. Mhm. Ja, ist ein bisschen blöd. Aber ich bin auch ein bisschen weg davon gegangen. Also das ist natürlich wirklich hart an der Grenze zum Populismus. Ich benutze ja auch den Populismus, um Leute dann zu den Videos ranzuziehen und die dann so ein bisschen auch hoffentlich mit Fakten zu impfen.
Das können wir ein bisschen von dir, vom Alex, von deinen Kanälen weggehen, ja. Zu den Kolleginnen und Kollegen. Wer beeindruckt dich denn da? MyLab, Rezo, es gibt so viele tolle Creator, die auch eine Debatte mit vielleicht sogar kreieren in manchen Themen, die sie mitbestimmen. Weil in Deutschland, das fällt uns schon auf, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen von YouTube europaweit spreche, ist wirklich die Debatte auf YouTube sehr, sehr ausgeprägt. Also das fällt auf. Ja. Rezo, MyLab hat ganz früh ein Video gemacht in der Pandemie zu sagen, das geht noch ganz schön lange hier, Freunde der Sonne. Und wer inspiriert dich da? Mit wem tauschst du dich aus? Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr viel englischsprachigen Content. Ich bin gar nicht so tief in der deutschen YouTube-Szene und ich bin auch nicht so richtig connected. Ne?
Okay.
Ich wohne in Sachsen-Anhalt, da gibt es einfach auch wenig Leute, mit denen man da groß was machen kann.
Gibt aber Internet, da kannst du doch mal einen Google Meet machen.
Schon richtig, aber irgendwie, das ist historisch gewachsen. Ne? Ich war durch dieses ganze Metal-Ding war ich immer so ein bisschen so ein Außenseiter. Und das hat sich seitdem auch nicht krass geändert.
In Wacken warst du kein Außenseiter.
Da war ich aber der Einzige, der das gemacht hat.
Als Journalist? Du warst ja auch Musikjournalist, oder?
Ja, in Anführungszeichen. Also ich bin schon ganz schön besoffen gewesen die meiste Zeit.
Okay.
Aber das ist im Musikjournalismus auch so. Das muss man dazu sagen. Der Musikjournalismus ist halt einfach so ein bisschen die unseriöse Form des Journalismus, weil du hast halt Spaß und hast halt Musik und kannst feiern und nebenbei machst dann noch so ein bisschen Journalismus,
so.
In Anführungszeichen. Ja, es gab in der Szene einfach groß keinen und dann war ich halt einfach die Nummer eins, weil es sonst keinen gab im deutschsprachigen Raum. So.
Und das hast du auch auf dem Dunkelparabenritter Kanal viel gemacht,
ja,
ne?
Ja.
Und dann bist du dann eben zur Debattenkultur gekommen. Ne?
Genau.
Okay, ja, okay.
Genau.
Und hin und wieder nochmal in Wacken auch zugegen? Oder?
Schon. Ja, das muss sein, klar.
Ja,
klar. Okay. Also ich bin immer noch regelmäßig auf Festivals, ich habe auch mein eigenes Festival, Sternenklang heißt das. Auf einer Burg mit cool. Richtig mit Ritterkämpfen und allem drum und dran. Also es ist im Endeffekt so eine Mittelalter-Spektakel plus Festival. Und das ist so ein bisschen mein...
Ich hoffe live auf YouTube.
Nee.
Live machst du nicht so, ne?
Das,
hast du mal gemacht, ne?
Also ich bin auf Twitch, aber das darf ja jetzt so nicht sein. Das ist ja jetzt Konkurrenzprodukt.
Hier darfst du alles sagen, was du willst.
Das ist ja das Konkurrenzprodukt. Nee, also ich bin schon live auf Twitch unterwegs regelmäßig, um mit den Leuten tatsächlich Dokumentationen zu gucken. Also wir gucken richtig langweilige, altbackene Sachen. Wir haben gestern beispielsweise den Aufstieg Indiens zur Weltmacht geguckt. War, glaube ich, ein Auslandsjournalbeitrag und debattieren dann halt über Geopolitik. So, das ist das, was ich den Leuten anbiete. Und Festival ist für mich einfach so ein Offline-Thema. Mhm. Die Leute sollen da einfach sein und die gehen durch die Tore der Burg und sind dann das ganze Wochenende im Mittelalter. Das ist mein Ansatz. Das soll denen sozusagen auch gegeben werden, damit man mal ausschaltet. Dieses ganze geopolitische, wir haben Angst, irgendwas geht schief, Krieg in der Welt, dass man das wirklich einfach mal auf der anderen Seite der Burgmauer lässt und dann einfach mal abtauchen
kann. Warum Mittelalter? Ist das die Epoche, die dich sehr
in Bann zieht? Parabelritter, ne? Also irgendwie ist da schon der Zusammenhang. Ich bin mit meinen Eltern früher am Sonntag oder so, wir sind immer auf irgendwelche Burgen gefahren. Also mein Vater ist da auch sehr geschichtsinteressiert und das war immer so unser Ausflugsthema. Wenn wir irgendwo hin sind, haben wir uns kulturelle Sachen angeguckt, haben wir uns irgendwelche Gebäude angeschaut. Und in Mitteldeutschland gibt es einfach auch sehr viel. So geschichtsträchtig ist die Region extrem, hat immer keiner auf dem Schirm, weil das liegt halt 1500 Jahre zurück, dass da richtig was los war.
Hätte es damals auch schon mal YouTube gegeben, wa?
Damals gab es einen reisenden Hofstaat, ja, beispielsweise, in die Kaiserpfalz in Tille da. Das war eine der zentralen Pfalzen im Deutschen Reich oder in dem, was dann halt irgendwann ein Deutsches Reich geworden ist. Oberhalb davon Kyffhäuser war eine der größten Festungsanlagen. Da soll Barbarossa noch liegen und schlafen, bis das deutsche Volk den irgendwann mal braucht. Himmelscheibe von Nebra, ne, als Zeugnis davon, dass es in der frühen Bronzezeit einfach eine krasse zivilisatorische Entwicklung gab in Mitteldeutschland. Die Ottonen beispielsweise als eines der ersten großen Königs- oder Kaiserhäuser sozusagen des Heiligen Römischen Reiches. Also extrem viel Wettiner als eine der ehrwürdigen alten Adelsfamilien. Auch die letzte, die noch existiert tatsächlich von ganz am Anfang. Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen, wahnsinnig viel zu sehen und das hat mich immer schon fasziniert. Und
also immer schon, weil es dir dein Vater auch nahegebracht hat? Also schon. Ist das so, dass du das von deinem Vater die Inspiration...
Ja, würde ich jetzt einfach mal von der Selbstreflexion würde ich das mal sagen. Ich meine, dann gab es ja dann dieses napoleonische Zeit, gab es viel, dann gab es 30-jährigen Krieg, ne? Also beispielsweise in Lützen ist ja der schwedische König gefallen, beispielsweise. In Lützen ist auch Nietzsche geboren. Also es gibt einfach viel.
Ja? Warst du ein aufmüpfiges Kind oder ein meinungsstarkes Kind? Weil du hast ja schon eine, Meinung, du sagst ja, wenn du in den Meinungskontent rutschst, sagst du das, aber... Oder hast du immer an den Debatten teilgenommen?
Also meine Mama meint, ich bin erst als Jugendlicher nervig geworden. Aber bis dahin ging es...
Ist nervig, wenn man an Debatten teilnimmt? Oder,
Na, wenn man eine andere Meinung als die Mama hat, dann bestimmt.
Okay.
ich habe tatsächlich in der Kindheit und in der Jugend hatte ich echt so Probleme mit Mitschülern und Mitschülerinnen. Also meine Mama meint, ich habe immer anders gelabert als die Leute um mich drum herum. Die haben mich irgendwie immer nicht verstanden oder ich habe mit denen nicht connected. Das ist das Einzige, was ich da jetzt als Feedback geben kann. Und dann bin ich halt viel wegen des Auges gehänselt worden. So, das war so ein bisschen...
Seit wann hast du denn die Krankheit?
Mit meinem ersten Lebensjahr tatsächlich. Mhm. Also ich kann mich auch nicht an eine Zeit davor erinnern.
Wie heißt der Fachbegriff nochmal?
Das ist Morbus Coats.
Okay.
So ein grüner Star. Also,
und da hast du ein Glasauge?
Da habe ich so eine Schalenprothese, die man da draufsetzen kann. Aber ich habe irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich... Für Videos, wenn ich nur gerade ausgucke, okay. Mhm. Ansonsten sieht es immer so ein bisschen aus, als ob man einen Silberblick hat und das kommt irgendwie noch nerviger rüber. So, da starren die Leute noch mehr drauf. Und deswegen ist das so, glaube ich, entspannter.
Und eine letzte Frage, die Narbe von da oben, ist das von einem Ritterspiel? Hey,
Harry Potter. Ja. Nee, ich bin mal von einem Heizungsboiler gefallen. Aber es ist interessant, dass dir das auffällt. Ist meine Haarlinie mittlerweile so weit zurückgegangen, dass man es erkennt? Ist
genau in der Mitte.
Richtig, ne? Ist mein Scheitel im Endeffekt. Ich bin für so einen, nicht Boiler, für so einen Heizungskörper, so einen gusseisernen alten Heizungskörper gefallen.
Das war bestimmt blutig.
Ja, tja. Da schöne Platzwunde dann geklammert worden. Nee, also ich hoffe tatsächlich, dass die Haarlinie nicht zurückgeht. Ansonsten wird es nämlich wirklich, also dann sieht es echt blöd aus, wenn die Narbe dann mitten auf der Stirn sitzt. So, ja. Aber es war lustig, weil so als der erste Harry Potter Teil ins Kino kam, da kam ich gerade in die Schule. Ja, also Harry Potter kam quasi im Film in die erste Klasse in Hogwarts. Mhm. Ich kam in die erste Klasse. Sah auch so ein bisschen so aus, die Frisur auch so.
Bei ihm ist doch ein Blitz, oder?
Ja, aber okay, ja. Auf der Stirn, also das reicht doch wohl. Ja, man hatte auch so eine Brille und das war cool.
Aber du hast auch eine Nickelbrille?
Nein. Ja, die sah schon ein bisschen so aus. Ja.
Okay. Ja. Lieber Alex, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier neben dem Creator Collective noch bei mir und uns zu sitzen und dass ich dich mal ein bisschen löchern durfte, weil ich, wie gesagt, sehr interessant finde, was du auf YouTube machst, und ich hoffe, du hast weiterhin viel Energie und dein Team hat weiterhin Spaß an YouTube und ihr bleibt uns gewogen. Liebe Grüße vom ganzen YouTube-Team, danke für euren Aufwand und danke, dass ihr hier wart.
Waren tolle Fragen, ich danke dir.
Da finde ich, gerne.